Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Tag. Das ist heute so ein bisschen die Legendenausgabe vom Corso Musikmagazin. Wir sprechen mit Jackie Hildisch über den Ratinger Hof in Düsseldorf, der Geburtsort des deutschen Punk. Da gibt es gerade eine Installation mit einer Ausstellung. Wir gucken auf das Gesamtwerk von Faust, einer der interessantesten und einflussreichsten Krautrock-Bands. Und gleich sprechen wir über Hip-Hop, einmal über ostdeutsche Perspektiven im Rap und über Hip-Hop aus Frankfurt. Da ist gerade eine vierteilige Doku rausgekommen. Das hier ist eine neue Single von der Sängerin und Lyrikerin Phoebe Green aus Manchester, ein Coming-of-Age-Song, in dem sie damit abrechnet, dass sie ihr Selbstwertgefühl als Teenager immer von der Wahrnehmung von Jungs oder Männern abhängig gemacht hat. So grown up. Neue Single von Phoebe Green, So Grown Up, und ein Album soll demnächst auch erscheinen. Morgen jährt sich der Tag der deutschen Einheit zum 31. Mal und wir wollen im Corso Musikmagazin mal gucken, ob es im deutschen Hip-Hop eigentlich so eine speziell ostdeutsche Perspektive gibt. Rapperinnen und Rapper aus dem Osten gibt es viele, Trettmann, Sido, Materia, und in manchen Songs blitzt dann schon immer mal wieder die Ostvergangenheit auf. Welche Rolle die ostdeutsche Herkunft bei Rapperinnen und Rappern spielt, darüber sprechen wir mit der Kollegin Hanna Würsching. Schönen guten Tag.
Hi.
Die Wiedervereinigung ist jetzt 31 Jahre her. Deutschrap gibt es auch schon so seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Wann wurden eigentlich die ersten Deutschrap-Songs mit so einer ja spezifisch ostdeutschen Perspektive veröffentlicht?
Eigentlich schon von einer ganzen Weile. Einer der ersten Songs, der mir einfällt, ist von Piranha, einer Rapperin aus Rostock, die schon im Jahr 2000 in ihrem Song Kennzeichen D über die DDR rappt. Da beschreibt sie recht kryptisch das Leben in einem Land voller Mauern, das von korrupten Politikern regiert wird und aus dem alle Leute am liebsten fliehen wollen. Knapp 10 Jahre später kam dann Sidos Hey Du, in dem er sich selbst als Ostlerjunge bezeichnet und sozusagen outet, dass er eigentlich in Ostberlin aufwuchs und mit seiner Mutter in den Westen geflohen ist. Das hat damals in der Hip-Hop-Community für ganz schön Wirbel gesorgt, weil er das bis dahin geheim gehalten hat. Auch heute werden noch viele Rap-Songs veröffentlicht, die die Erfahrungen in Ostdeutschland aufzuwachsen beleuchten. Tendenziell würde ich sogar sagen, dass das Thema immer häufiger aufgegriffen wird. Dieses Jahr im Februar haben beispielsweise Audio 88 und Yesin den Song Cottbus veröffentlicht. Darin rechnet Audio 88 mit der Stadt, in der er selbst aufgewachsen ist, ab. Er führt hier sehr eindrücklich seine Erfahrungen mit Nazis, Gewalt und einem Gefühl von Machtlosigkeit rechten Strukturen gegenüber vor Augen.
Es gibt ja allgemein im Rap so verschiedene Perspektiven, aus denen Rapperinnen und Rapper auf ihre Themen gucken. Deshalb ja auch diese ganzen verschiedenen Genres wie Gangster-Rap oder die eher politische Rap-Variante oder die Party-Gute-Laune-Variante. Was für verschiedene Perspektiven sind Ihnen aufgefallen im ostdeutschen Rap?
Die Ansätze sind da tatsächlich auch recht unterschiedlich. Also gerade ein Song wie Cottbus fällt da eher in eine Form von Abrechnung mit der eigenen ostdeutschen Herkunft. Dann gibt es aber auch regelrechte Hymnen auf eine Stadt wie Mein Rostock von Materia. Manche Songs kann man auch als ironisch gebrochene Hommage an eine Stadt oder einen Stadtteil lesen, wie zum Beispiel Miami Pieschen von Gossenbus mit Z aus Dresden oder den Song Köpenick von Romano. Manche RapperInnen reproduzieren auch einfach recht platt irgendwelche Ostklischees, wie Finch Asozial, der im Trainingsanzug und Bierflasche in der Hand Ostdeutschland besingt. Wieder andere arbeiten sich dann an der eigenen Familiengeschichte ab, wie Testo von Zugezogen Maskulin in Steine und Draht oder Disco Degenhardt in Rote Kirschen. Da muss man teilweise auch erstmal schlucken, wenn man das hört, weil die Geschichten doch recht heftig sind, wie bei Disco Degenhardt, der beschreibt, wie seine Eltern, als er 10 Jahre alt war, nachts auf einmal nicht mehr heimkommen, weil sie von der Stasi inhaftiert wurden.
Doch heute vor der Schule sagten sie, sie müssen mit mir reden, sie können's nicht so erklären, ich würd's nicht so verstehen. Sie waren beide so komisch, haben mich seltsam angesehen. Sie müssten heute wohin, zu einem Treffen oder so. Es wäre wichtig, aber ich verstände doch noch nicht wieso. Sie sagten, mach dir keine Sorgen, du weißt, dass wir dich lieben. Es wird schon alles klappen, es wirkte irgendwie übertrieben. Und ich ging normal zur Schule, kam nachmittags nach Hause. Sie waren noch nicht da, ich ging zum Spielen nach draußen. Früher Abend keiner da, ich kam schon relativ spät heim. Es wurde dunkel in der leeren großen Wohnung ganz allein.
Jetzt haben wir diesen kleinen Ausschnitt gehört, über verschiedene Perspektiven gesprochen. Wie sieht es mit den Themen aus? Welche Themen kommen in ostdeutschen Rap-Texten vor allem vor?
Das kommt natürlich immer auf die Erfahrung an, die die jeweilige Rapperin oder der Rapper gemacht haben. Gerade wenn in Texten die DDR thematisiert wird, geht es oft um selbsterfahrenes Leid. Also die DDR als Unrechtsstaat oder Diskriminierungserfahrungen, wie gerade schon gehört bei Disco Degenhardt. Oder beispielsweise bei Sonne Ra aus Erfurt, der beschreibt, wie es war, als nicht weiße Person in der DDR aufzuwachsen. Besonders interessant finde ich heute die Herangehensweise von Trettmann in Grauer Beton oder von Kummer in Schiff. Die sagen, ja, die DDR und die Jahre nach der Wende waren nicht unbedingt immer rosig, aber man hat trotzdem irgendwie ein glückliches Leben geführt. Vor allem bei Kummer drückt sich das in einer Form von Verbundenheit zur eigenen Heimatstadt Chemnitz und einem fast trotzigen Lokalpatriotismus aus, bei dem das ungeachtet aber trotzdem Missstände in den Songtexten thematisiert werden.
Ich sitze fest auf diesem Schiff im Nirgendwo. Frag mich jetzt bitte bloß nicht wieso. Es riecht nach Pisse, es riecht nach Tod. Aber ich fühle mich hier wohl.
Okay, jetzt haben wir über die Texte gesprochen, aber wie sieht's eigentlich mit der Musik aus? Gibt es sowas wie einen ostdeutschen Rap-Sound?
Das ist schon schwieriger zu sagen. Ich würde mal sagen, nein. Da die Songs in einer Spanne ja von bald 30 Jahren veröffentlicht wurden, passen sie sich dann eher dem Sound an, der gerade aktuell gut ankommt. Tendenziell würde ich sagen, dass wenn über Ostdeutschland gerappt wird, die Songs eher einen ruhigeren Ton anschlagen. Es werden dann noch meistens immer wieder dieselben Motive aufgegriffen. Das ist die DDR, das sind die Nazis, die Platte Tristesse, also alles Themen, die auch zu keiner aufgedrehten Feiermusik passen würden.
Kann man so konkret benennen, was Rap aus Ostdeutschland vor allem ausmacht?
Naja, auffällig ist auf jeden Fall, dass wenn über Ostdeutschland oder die DDR gerappt wird, eigentlich immer eine politische Dimension in den Texten aufgemacht wird, meistens sogar eine, die irgendwas problematisiert. Dass es rein um das schöne Leben in einer ostdeutschen Stadt geht, gibt es zwar auch, aber wirklich eher selten. Interessant finde ich dabei, dass es diesen politischen Blick in westdeutschen Rap-Songs sehr viel seltener gibt. Also da wäre es geradezu bemerkenswert, wenn man einen politischen Rap-Song über die letzten Jahrzehnte in, weiß ich nicht, Ulm, München oder Köln machen würde. Und bei Rap-Texten über Ostdeutschland ist das aber eher der Standard.
Hanna Würsching im Corso Musikmagazin. Vielen Dank.
Gerne.
Hanna Würsching im Gespräch über ostdeutsche Perspektiven im Hip-Hop. Und dieser Song, der ist vielleicht der ostdeutscheste von allen. Trettmann aus Chemnitz erzählt über seine Jugend in der DDR. Grauer Beton.
Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder Terror. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt. In meinem Hauseingang kaum Gutes los. Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Lieber schnell leben, ruhelos. Statt Abstellgleis, kein Zielbahnhof. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomm. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomm. Alle guten Dinge kommen von oben. Der Zebrafink ist mir zugeflogen. Und ab und zu hielt gleich dort, wo wir wohnen. Ein ganzer LKW voll mit bulgarischen Melonen. Kids aus Übersee waren unsere Ikonen. Und weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Ich denk heut noch oft zurück an meine Straße. An die Alten und die Kids aus meiner Straße. Aus der Platte, die aus meiner Etage. Man hat uns vergessen, dort Anfang der 90er Jahre. Desolate Lage, jeden Tag mit der Bagage. Frag nicht, was bei mir ging, ging jeden Tag mit der Bagage. Neue bunte Scheine sprechen eine eigene Sprache. Neue bunte Welt erstrahlt in der Leuchtreklame. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomm. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomm. Grauer Beton, grauer Jargon, Freiheit gewonnen. Davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, grauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison.
Grauer Beton, Trettmanns grandioser Song über seine Erinnerungen an die ehemalige DDR. Er ist in Karl-Marx-Stadt bzw. Chemnitz geboren. Und wir wandern geografisch auf der Musikkarte so ein bisschen Richtung Westen nach Frankfurt. Tatsächlich eine der wichtigsten Städte in Deutschland für die Entwicklung des Hip-Hop. Vor allem natürlich wegen des Rödelheim-Hartreim-Projekts. Die Kollegen vom Hessischen Rundfunk haben jetzt eine vierteilige Doku über Hip-Hop in und aus Frankfurt gemacht. Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, heißt die. Die kann man man sich in der ARD und der HR-Mediathek und auf YouTube angucken. Und Corso-Redakteurin Azadeh Peschman hat das schon getan. Hallo, Frau Peschman.
Hallo.
Warum guckt denn diese Doku vor allem auf Frankfurt?
Frankfurt ist extrem wichtig für Rap in Deutschland, also vor allem für Deutschrap natürlich. Moses Pelham ist einer der wichtigsten Vertreter und auch jemand, der schon wirklich sehr, sehr lange dabei ist. Also er hatte eine der ersten Crews, We Wear the Crown, also wear im Sinne von tragen auf Englisch. Und Haftbefehl, der ist ja mittlerweile auch wirklich nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass Haftbefehl aus Offenbach kommt und nicht direkt aus Frankfurt. Aber es ist ja immer noch so ein bisschen die Region, sage ich jetzt mal. Und hoffe, dass ich mich damit nicht so weit aus dem Fenster lehne. Und genauso wie Azad, der hat den sogenannten Kopfhochbruder-Rap als Genre quasi eingeläutet. Also so ein ganz spezifischer Sound, Songs, die wirklich langsamer sind, weniger diese klassischen Battle-Rap-Songs, sondern wirklich mutmachende und vom Tempo her eher etwas langsamere Songs, die einen motivieren sollen. Die kommen eben alle aus Frankfurt und so wird die Doku ausschließlich aus der Perspektive von RapperInnen aus Frankfurt erzählt. Mit einer einzigen Ausnahme, Sido, der ist ja bekanntermaßen aus Berlin, der kommt auch in dieser Doku zu Wort. Das liegt natürlich auch daran, dass man die Entwicklung von Rap in Deutschland jetzt nicht isoliert betrachten kann, sondern es gab natürlich auch immer Verbindungen und Überschneidungen, zum Beispiel eben zwischen Frankfurt und Berlin.
Gab es denn so eine zentrale Figur, die dafür verantwortlich war, dass Hip-Hop in Frankfurt dann so groß wurde?
Ja, die gab es, das erfährt man auch in der Doku. Rico Sparks, aka Eddie Action, der ist ein wichtiger Mentor für Moses Pelham gewesen. Also ohne ihn wäre er nicht zum Rappen gekommen, sagt er selbst. Und Eddie Action kam eben, beziehungsweise Rico Sparks kam 1988 über die US Army nach Frankfurt. Und erst hat er sich im Breaking, also Breakdance, versucht und war darin auch sehr erfolgreich. Und dann wurde er Produzent und auch DJ und hat zuletzt auch Latin House aufgelegt. Und er ist natürlich nicht der einzige GI, der in Frankfurt gelebt hat. Darum geht es auch in der Doku. Also man sieht sehr viel Archivmaterial über diese Viertel, in denen ausschließlich US-amerikanische SoldatInnen und ihre Familien gewohnt haben. Und man erfährt auch, wie sie diesen Stadtraum geprägt haben. Also wie sie wirklich Hip-Hop nach Frankfurt exportiert haben.
Heute tummelt sich Deutschrap ja quasi überall rum. Wie war das eigentlich damals, Ende der 80er, Anfang der 90er? War das da schon so präsent?
Also Deutschrap in dem Sinne gab es eigentlich gar nicht. Es wurde erstmal nur auf Englisch gerappt. Auf Deutsch zu rappen, das war damals irgendwie undenkbar. Konkret Finn, das ist eine Rap-Crew aus Frankfurt, die waren dann die ersten, die sich an deutschsprachigen Rap versucht haben. Und mit ein Grund, warum das überhaupt passiert ist, ist sicherlich die Politisierung der Rap-Szene Anfang, Mitte der 90er durch die rassistischen Anschläge in Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Hoyerswerda unter anderem. Und einer der Songs aus dieser Zeit, der recht zeitlos ist und von den GesprächspartnerInnen in der Doku auch aufgegriffen wird, das ist Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus? Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht? Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen.
Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry. 1995 ist der Song rausgekommen.
Genau, und die Gruppe, die war allerdings nicht kommerziell erfolgreich, also hohe Wellen geschlagen, hat aber dafür Moses Pelham mit 3P und Schwester S bzw. Sabrina Setlur. Sabrina Setlur gilt ja als erste kommerziell erfolgreiche Rapperin und man konnte sie damals auch ziemlich gut vermarkten mit ihren sehr direkten Texten. Ursprünglich war das ja auch gar nicht geplant, dass das ein eigenes Soloprojekt werden soll, als sie noch Schwester S hieß. Das ist dann anders gekommen. Ganz spannend finde ich übrigens, dass eine andere Frau, die auch aus Frankfurt kommt und ebenfalls sehr erfolgreich wurde, sich auch sehr gut vermarkten ließ, das war Schwester Eva. Also offenbar ist der Name eine ziemlich vielversprechende Marke und die wurde schon in den 90er Jahren etabliert.
Wir haben jetzt viel über so historische Bezüge gesprochen. Wird auch auf die aktuelle Rap-Szene in Frankfurt geguckt?
Ja, es kommen viele KünstlerInnen zu Wort, die bisher noch nicht so ein Vermächtnis haben, wie zum Beispiel Azad oder Moses Pelham, aber gerade eben dabei sind, daran zu arbeiten, vor allem Rapperinnen wie Liz.
Ich glaube, ich polarisiere extrem als Frau. Also ich provoziere die Leute einfach damit, dass ich so rede und dass ich so eine große Fresse habe.
Du willst im Pullen reden? Ich will die Anschritten. Ich bekam einen Herzbruch, als wir das Geld ruchen. Was du machst in meinem Jahr mach ich in 6 Wochen. Zieh sie aus, raub sie aus, bis auf ihre Knochen. Wenn in der Küche dann nur am Crack kochen.
Ich habe ja die eine Line, wenn in der Küche dann nur am Crack kochen. Und viele Männer haben mich halt einfach in die Küche zurückgeschickt, sage ich mal. Und ich wollte einfach nur zeigen, du Wichser, ich kann viel mehr als das. Ja. Ich kann auch in der Küche ganz andere Sachen kochen.
Liz ist definitiv eine der vielversprechendsten Künstlerinnen derzeit aus Frankfurt. Wenn in 10 Jahren wieder eine Doku über Rap aus Frankfurt gedreht wird, dann bin ich mir sicher, dann wird sie dort vermutlich eine große Rolle spielen.
Sie haben sich die Doku angeguckt. Was würden Sie sagen? Lohnt sich das?
Auf jeden Fall. Also das ist eine ausdrückliche Empfehlung. Man erfährt sehr viel über Frankfurt, auch welche Rolle die Clubkultur zum Beispiel gespielt hat beim Großwerden von Rap. Dieses Archivmaterial von den Vierteln, in denen nur US-SoldatInnen gewohnt haben, die US-amerikanischen Supermärkte, die es dort gab. Letztendlich also der gesamte kulturelle Einfluss, wie stark der war, das zeigt diese Doku sehr gut und das ist sehenswert.
Azadeh Peshman, vielen, vielen Dank.
Gern.
Und die vierteilige Hip-Hop-Doku Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, vom Hessischen Rundfunk, die kann man sich zum Beispiel in der ARD oder HR Mediathek und bei YouTube angucken. Und die hier, die gehören zu den wichtigsten Hip-Hop-Pionieren in Frankfurt und in Deutschland. Das Rödelheim-Hartreim-Projekt, wenn es nicht hart ist, von 1994.
1, 2, 1, 2. Wie gesagt, ihr könnt mich lecken, verrecken, euch verstecken und all das. 1994, das Rödelheim-Hartreim-Projekt.
Ich bin Miggity Moses B.
Und ich bin Tiggity Thomas H.
Hip-Hop, hurra, alles klar, ja, wunderbar. Ihr steht da, wir stehen dort, was interessiert mich der Ort? Du findest, Rap ist ein Sport, da kommt nicht messen sofort. Wort für Wort, Zeile für Zeile, Takt für Takt. Siehst du, was ich hab, was er hat und bist abgefuckt. Aufgeplackt, draufgekackt, mach dich ab, Wichser. Siehste, willste, kommst du, gibste, kriegste, nixter. Mixer und Mikro bleiben hier bei P. Und du gehst heim üben, okay? Ich steh über den Dingen, die die anderen bringen, denn sie klingen wie Katzen, die singen, wenn sie mit Reim ringen. Meine Schlingen sind bereit für ihre Hälse voller Neid. Soll ich allein pinnen? Nein, T zu zweit bringen wir Leid wie der Terminator. Ohne Arnold, P ist der schwarze Neger.
Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht.
Der Thomas H. Stark, stark, Goethe, Nykuta. Mama, immer deine Mama, Mama, Platz da. Hier kommt die Glatze mit der Tatze im Ohr. Immer hardcore in deine Fratze. Latze mir den Respekt, nimm deinen Spatzen hier in Dreck. Schmeiß ihn weg oder versteck ihn im hintersten Neck. Leck mich einmal, zweimal, dreimal, du Schleimer. Keiner, nein, nicht einer kann den Rödelheimer Reimer. Feiner verführen aus deiner feinen Versuche, mich zu dissen. Du schlitzpissender Eunuche. Verfluche den Tag, an dem du erstmals gewagt zu sagen, was ich sag und zu fragen, was ich hab. Denn was ich hab, ist mehr eher schwer und sehr gefährlich. Wie ein Maschinengewehr sprühe ich ein Heer von Worten, Reim und Phrasen. Deine Mama, die Mama, die Mama, die kann mal blasen.
Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht.
Der Moses P. Wenn ich ans Mikro geh, schmelzen andere wie Schnee. Wenn ich das seh, tut mir das weh. Ach nee, okay, daneben nicht. Doch ich wundere mich, was sie wollen, wenn sie schmollen. Vergrollen sie dich? Nein, ich wisch sie auf, kick sie raus und krieg Applaus. Der wahre Meister ist im Haus. Draußen im Sand reim ich die anderen an die Wand. Beirr sie und verwirr sie, mach sie fremd im eigenen Land. Kurzerhand erkannt, direkt verbrannt und so gebannt. So ist es eben, ja, das Leben ist ein Strand. Und gespannt warten draußen zu Tische große Fische, die Kleinen auch zu fressen. Wenn ich dich erwische, mische ich dich auf. Drum lauf, Lutscher, lauf, Lutscher, 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 lauf. Rauf und drauf aus dem schwebenden Beben. Denn es wird Regen geben.
Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht.
Der Timo S.
Und auf Sächsisch text ich, doch Specs verächt sich, deine Feindin verhext sich. Sie leckt mich von oben nach unten, sie ist willig. Und ist einfach so, oh, das ist billig. Ich kill dich, wenn dir irgendwas nicht passt. Ich hab dir etwas mitgebracht, Hass, Hass, Hass. Ich lass es jetzt nicht länger vertagen. Schwester S. hat dir was zu sagen.
Ich hab schon jede Menge dumme Schleimereime gehört. Jedoch nicht einer, also keiner hat mich wie deiner gestört. Du hast an meinem Ohr gekaut, mir den Reim geklaut, den Tag versaut. Und jetzt willst du dich wundern, warum S sie in die Fresse haut. Laut wird leise, wir gehen jetzt auf die Reise. Nur du und ich auf die Rödelheimer Art und Weise. Dann gehen wir schwimmen, dort wo uns keiner kennt. Das heißt nur du und deine Schuhe aus Zement.
Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht
das Projekt.
Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht
das Rödelheim-Hartrein-Projekt.
Ein Klassiker des deutschen Hip-Hop, Wenn es nicht hart ist, vom Rödelheim-Hartrein-Projekt von 1994, inklusive dem ersten Auftritt von Sabrina Setlur. Clüso, der gehört für mich unter diesen ganzen deutschen große Gefühle Badadop-O-Sängern, Stichwort Mark Forster, Max Giesinger und so weiter, doch zu den besten und glaubwürdigsten. Der macht das, was er da macht, eben auch schon sehr viel länger. Vor 20 Jahren hat er sein erstes Album veröffentlicht. Jetzt gibt's ein neues, das ziemlich schlicht und originell einfach Album heißt. Sind ein paar sehr schöne Lieder drauf, wie dieses wunderschöne Liebeslied hier, Alles zu seiner Zeit.
Jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem, jedem Dieb seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steigt, alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf sein vollen Mond und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins, ich glaub für dich. Jedem Clown sein Platz zum Weinen, jedem Egoisten seine Chance zu teilen, jedem Schicksalsschlag sein Silberstreif, alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins, ich glaub für dich. Bin immer abgehauen, nach dem Motto, jedem Tag sein Traum, wirkliche Nähe war nicht so meins, alles zu seiner Zeit, kommt alles zu seiner Zeit.
Clüso, alles zu seiner Zeit. Aus dem neuen Album mit dem spitzenmäßigen Titel Album. Wir haben uns eben im Corso Musikmagazin schon ein bisschen im deutschen Hip-Hop rumgetrieben in der Vergangenheit. Und jetzt gehen wir noch so ein bisschen weiter zurück in die deutsche Musikgeschichte. In den Ratinger Hof in Düsseldorf und zur Geburt des deutschen Punk. Der Ratinger Hof war bis Mitte der 70er Jahre so eine ganz normale, gemütliche kleine Eckkneipe. Und dann übernahmen die Künstlerinnen Carmen Knöbel und Ingrid Kohlhöfer den Laden. Der Ratinger Hof wurde erst zum Künstlertreff und dann tummelten sich irgendwann auch immer mehr Musiker darum. ZK, die Vorgängerband der Toten Hosen, Duff, Fehlfarben und viele, viele mehr. Anfang der 80er Jahre war dann Schluss, aber jetzt öffnet der Ratinger Hof nochmal für 3 Tage. Im Rahmen des Festivals Electricity ist in dem ehemaligen Gebäude, wo der Ratinger Hof drin war, eine Installation aufgebaut, in der man in die Geschichte dieses Clubs eintauchen kann. Und das machen wir auch im Corso Musikmagazin mit Punk-Legende Jackie Hildisch. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, was den Ratinger Hof denn so besonders gemacht hat, dass der zu so einem Hotspot der Punkszene wurde?
Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich würde mal denken, dass es die Mischung war zwischen den verschiedenen Leuten, die da hingekommen sind. Also dass du Einflüsse gehabt hast von Künstlern, Werbern, Musikern, Wahnsinnigen und dann auch die relative Übersichtlichkeit von Düsseldorf. Also sagen wir mal im Vergleich zu Berlin, wo die Szenen deutlich mehr getrennt waren, weil es auch einfach mehr Leute waren und sich das dann auch lokal mehr getrennt hat. Ich glaube, diese beiden Faktoren haben da geholfen, dass das eine konzentrierte Geschichte wurde im Hof.
Aber warum war es gerade der Ratinger Hof? War das irgendwie Zufall? Hätte das eigentlich auch ein anderer Laden sein können?
Das hätte auf jeden Fall auch ein anderer Laden sein können. Das ist ja eh oft so, dass die Sachen sich natürlich zufällig ergeben. Wenn Carmen Knöbel, die den Laden ja schon vorher auch betrieben hatte, wenn die sich jetzt zum Beispiel nicht so sehr dafür interessiert hätte oder ihre Präferenzen mal woanders gelegen hätten, dann wäre da gar nicht so viel passiert. Also das ist ja auch der Moment, wo Carmen Knöbel und Ingrid Kohlhöfer auch gemerkt haben oder gespürt haben, dass da was passiert und dass sie das auch in ihrem Laden dann umsetzen wollten. Aber erstmal ist es völlig zufällig. Es hätte auch jede andere Kneipe oder Bar oder Club sein können.
Nachträglich romantisiert man solche Läden ja auch gerne. Was ist da denn wirklich alles so passiert, was Ihnen auch im Gedächtnis geblieben ist?
Ich habe ja insofern einen leicht anderen Blick auf den Hof, weil ich ja Zugereister bin. Ein Schicksal, das ich mein ganzes Leben lang weitergetragen habe. Dadurch habe ich immer so ein bisschen von draußen geguckt. Wir waren damals in Hamburg gewesen und haben da den Rip-Off-Laden gemacht und haben Konzerte veranstaltet. Alfred Hilsberg hat da viel gemacht. Und wir waren immer in regen Kontakt mit den Düsseldorfern, weil die sehr aktiv waren. Ich war oft genug da, um sagen zu können, ich war da. Ich war es aber oft auch eher so, als wenn man das Wort überhaupt in dem Zusammenhang nutzen kann, auf professioneller Ebene. Das heißt, wenn wir mit Bands unterwegs waren oder wenn irgendwas erledigt werden musste oder so, dann war man da. Insofern habe ich jetzt, sag mal, ich glaube, die Erfahrung, die mir fehlt, ist, es ist 3 Uhr morgens oder 1 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens. Und man kann sich nicht mehr bewegen und auch nicht mehr sprechen, weil man zu viel getrunken hat zum Beispiel. Insofern, die ganz schlimmen Sachen habe ich nicht erlebt. Aber ansonsten war die Stimmung, glaube ich, immer durchaus konstruktiv. Und Leute waren schnell im Denken. Sachen, die vor einem Monat innen waren oder ein interessantes Thema abgaben, waren schon wieder abgehakt. Man ist da sehr schnell weitergegangen, immer zum nächsten Thema. Ich glaube, das hat da sehr viel ausgemacht.
Wussten Sie damals eigentlich, hier wird gerade schon auch so ein kleines bisschen deutsche Musikgeschichte geschrieben?
Nicht in der Feuilleton-Fortsetzung sozusagen. Und auch nicht in der Nachhaltigkeit. Das war, glaube ich, niemandem so richtig klar. Was klar war, war, dass das, was passiert ist und das, was passierte, was ganz viele Einflugschneisen hatte. Ne? Also dass es zum einen gegen die ältere Generation ging, die unsere Elterngeneration war, dass es gegen die größeren Brüder auch gingen, die eher gern das Konzeptalbum von, keine Ahnung, Candle Dream gehört haben oder irgendwas eher Entspannendes. Das war schon allen klar, dass man da was machen wollte. Dann der unbedarfte Umgang mit der deutschen Sprache, wo es vorher, glaube ich, also sagen wir mal Udo Lindenberg jetzt als Ausnahme und einige wenige, die sich damit beschäftigt haben, ja doch immer die Messlatte war, was machen die Engländer, wie klingt das so, die haben das alles so vorgegeben. Und Punkrock hat dann die Möglichkeit gegeben, dass man es selber machen konnte, ohne dass das jetzt anbiedernd oder umständlich oder in manchen Fällen natürlich peinlich, aber so generell ein großes Feld eröffnet hat, was man da machen konnte.
Es gab ja auch dann diesen Übergang von Punk zu ja Wave und diesen originellen Sachen aus der neuen deutschen Welle, Duff als ja so eine Art Transitband, die so zwischen beiden Stilen stand. Hat man diesen Übergang im Ratingerhof eigentlich auch so mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was ich meine, dass das dieses Punkrock-Ding als solches hat ja, wenn man ehrlich ist, nicht viel hergegeben. Also das war halt ein Prototyp, den die Engländer oder die Amis sich ausgedacht hatten. Den haben hier Leute versucht zu kopieren. Das ist eher jämmerlich und langweilig geworden. Und interessant ist es eigentlich dann geworden, und dafür war Düsseldorf tatsächlich weit vorne, dass man Elemente genommen hat, musikalische Elemente, Outfit-Elemente, und angefangen hat, eine eigene Sprache zu entwickeln, eine Musiksprache zu entwickeln. Und das in einem Tempo, was eben, wie gesagt, die Platte, die vor einem Monat rauskam oder vor einem Vierteljahr rauskam, war dann schon wieder überholt, weil Leute schon wieder was anders gemacht hatten.
Was hat es denn jetzt genau mit dieser Installation auf sich? Was ist da der Hintergrund?
Es ist ja eh im Rahmen der Electricity-Konferenz, die wir jedes Jahr hauptsächlich federführend Rudi Esch macht. Und jedes Mal haben wir geguckt, dass es ein kleines Überthema gibt sozusagen. Und da fiel uns der Rattinger Hof quasi in die Hände. Ein Thema, was einerseits schon relativ gut ausgeleuchtet ist. Es gibt ja diverse Publikationen zu dem Thema. Es gab die großen Ausstellungen Zurück zum Beton, Geniale Dilettanten in Hamburg. Insofern ist das Thema als solches ist jetzt nicht brandneu. Wir haben aber dann zum Beispiel das Archiv B, der Christian Baumjohann, ein sehr kräger Berliner, der ganz viel Material aus der Zeit hat, Fotos, Texte, alle möglichen Exponate. Und mit dem habe ich mich getroffen und da haben wir uns die Sachen angeguckt und haben gesehen, es gibt parallel zu der offiziellen fotografischen Geschichtsschreibung zum Beispiel die 10, 15 Fotos, die jetzt jeder kennt aus dem Rattinger Hof oder aus dem Umfeld, dass es da noch sehr viel mehr gibt. Und das hat uns dann dahin gebracht, dass wir gesagt haben, okay, der Rattinger Hof war natürlich auch ein, in Anführungsstrichen, normaler Platz mit Menschen drin. Das vergisst man dann ja auch immer, dass natürlich auch die, die jetzt nicht berühmt geworden sind, dass die natürlich trotzdem alle zu einem Gesamtbild beigetragen haben. Und so haben sich die Sachen dann zusammengefunden und jetzt ist das, glaube ich, eine runde Geschichte, die für sich selber stehen kann.
Ja, was ich mich da so ein bisschen frage, ist das auch so ein bisschen wie so eine Rockrevue? Ist das so ein Disneyland des Punk oder hat das auch irgendwas mit dem Heute zu tun?
Die Gefahr besteht natürlich immer, ne? Also wenn man, egal was den Weg ins Museum oder in die Ausstellung oder selbst ins Buch schafft, birgt natürlich die Gefahr, dass das eher früher war alles besser, Klassentreffen-mäßig ist. Ich glaube, dass man gerade in Zeiten wie jetzt, Corona, den ganzen damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen, dass die tatsächlich wieder einen so ein bisschen innehalten lassen und überlegen, was sind denn Sachen, die man selber machen kann. Also ich glaube, ein allgemeines Gefühl ist, man wird überrannt von den Ereignissen. Und da ist zum Beispiel so eine Ausstellung, wie wir sie jetzt haben, soll auch ein bisschen als Anregung wirken oder fungieren, dass man durchaus Sachen selber machen kann und dass man auch Sachen ändern kann. Das hat ja so eine Bewegung wie Punkrock gut gezeigt und der Rattinger Hof als einer der Clubs, wo das stattfand, war dann eben halt der Ort dafür.
Jackie Hildisch, vielen, vielen Dank.
Bitte, gerne schön.
Deutschlands erster Punk, Jackie Hildisch im Corso-Gespräch über die Bedeutung vom Ratinger Hof in Düsseldorf für den deutschen Punk. Und diese Installation in dem ehemaligen Laden, die ist gestern eröffnet worden und noch bis morgen Abend zu sehen. Und die hier, die haben sich auch im Ratinger Hof rumgetrieben, deutsch-amerikanische Freundschaft, kurz DAF, als wär's das letzte Mal von 1981. Als wäre es das letzte Mal von DAF. Und in dieser Legendenausgabe vom Corso Musikmagazin gehen wir jetzt noch weiter zurück an den Anfang der 1970er Jahre. Deutsche Plattenfirmen waren damals im Krautrock-Goldrausch ganz wild und haben alles unter Vertrag genommen, was auch nur so ein bisschen in diese Richtung ging. Das Label Polydor hat sich zum Beispiel die Band Faust geschnappt, wahrscheinlich ohne jemals was von denen gehört zu haben. Denn Faust waren wild, innovativ, radikal und absolut unverkäuflich. Heute gelten Faust als eine der wichtigsten und einflussreichsten deutschen Bands und das Label Büro B spendiert Faust jetzt eine große Retrospektive auf 7 LPs, die frühen Jahre in einer Box. Frank Sawatzki erzählt im Corso Musikmagazin die Geschichte dieser ganz und gar außergewöhnlichen Band.
Also wir waren einfach schrecklich so als Gruppe, aber vielleicht daher kam auch diese Musik, die so besonders ist.
Wir haben die Frechheit besessen, uns die Freiheit zu nehmen, zu machen, was wir wollen.
Okay, es gab bisher die Beatles, es gab die Rolling Stones und jetzt gibt es Faust.
Die Beatles und die Stones tauchen sogar auf der ersten Faust-Platte auf, als Samples würde man heute sagen.
Zu Beginn hören wir Fetzen von Satisfaction und All You Need Is Love. Doch die Popklassiker werden von den elektronischen Klängen der Band Faust in ein paar Sekunden geradezu weggefickt. Eine Absage an die alles dominierende angloamerikanische Popmusik dieser Zeit. Faust feiern ihren Neuanfang mit Versatzstücken, kleinen Spitzen aus der Musik konkret, marschmusikähnlichen Rhythmen, vielen seltsamen Sounds. Das war 1971, selbst für Anhänger experimenteller Musik, eine schöne Herausforderung. Basis der Aufnahmen waren Studio-Improvisationen in Wümme, erzählt Gunter Wüsthoff.
Man hat ja zusammen gespielt und zwar auch ohne Netz und doppelten Boden. Das heißt, ohne jegliche Absprache, ohne jegliches Notenblatt hat man Musik gemacht und gelebt auch. Wir haben nicht geübt, wir haben gleich die Maschine angeschmissen.
Der zukunftssichere Waschvollautomat ist von oben zu öffnen, damit Sie bügelfreie Wäsche aus dem vollen Spülbad tropfnass und glatt herausnehmen können.
Initiator von Faust war der Journalist Uwe Nettelbeck. Er brachte die Musiker in Hamburg zusammen und verkaufte die frisch gegründete Band der Plattenfirma Polydor als deutsche Beatles. Der subversive Plan ging auf. Polydor ließ das Geld für das Klangabenteuer in Wümme springen. Die Musiker nutzten die finanzielle Freiheit, in Sessions ihre musikalische Freiheit zu finden. Als Polydor die Band nach dem zweiten Album feuert, verhandelt Impresario Nettelbeck schon mit dem späteren Plattenmilliardär Richard Branson. Dessen junges Label Virgin bringt die Faust-Tapes raus, ein Patchwork aus 26 bereits existierenden Soundsequenzen. Das Album wird in England zum Preis einer Single verschleudert. Für Jean-Hervé Perron war die Idee mit der Platte aus dem Ramschregal ein Erfolg.
Alle fanden das toll, keiner hat verstanden, aber hat trotzdem irgendwie Bang gemacht. Manche haben Frisbee damit gespielt, weil es so billig war, und andere waren einfach hin und weg über diese Art von Musik.
Geht nicht, das gab's nicht bei Faust. Der Sound einer Dampframme fand genauso auf Platte wie eine Ode an eine Teppichklopfstange oder Lastwagengeräusche von der nahen Autobahn. Auf dem vierten in einem Schloss nahe Oxford aufgezeichneten Album entsteht der Song zum späteren Genre Krautrock. Gunter Wüsthoff erinnert sich.
Die Sonne schien, es war warm, das war am Sonntag und ich bin nach dem Frühstück ins Studio gegangen und habe mit dem Synthesizer den Takt eingeschaltet, habe eine Oktave gegriffen und immer wieder abgewechselt. Dann haben wir 2 Stunden Musik gemacht und ich habe Jean-Yves Perron gefragt, Jean, wie sollen wir das nennen? Da sagt er, wie aus der Pistole geschossen, Krautrock.
Das ist eine von vielen Geschichten zur Entstehung des Begriffs Krautrock. Sie ist ein Puzzleteil aus einem größeren Faust-Narrativ, das immer wieder auf musikalische Grenzüberschreitungen zurückkommt.
Es war das Gefühl, nicht mehr beurteilen zu können, welchen Anteil man selbst an diesem akustischen Ereignis im Raum hat. Das ist eine Art Entfremdung, aber auch eine Selbstaufgabe.
Die jetzt im Boxset versammelten Aufnahmen setzen diese Momente der Entgrenzung in einen größeren Kontext. Die Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs in der Bundesrepublik der frühen 70er, die in dokumentarischen Einspielern etwa von Demonstrationen aufscheint. Die Lust an dadaistischen Späßen oder die Klangeinwürfe aus den Privatsphären, die in bisher unveröffentlichten Skizzen in den Momentaufnahmen auftauchen. In der Musik von Faust wurde Alltag zur Kunst. Das klingt aus der Distanz des Jahres 2021 vielleicht noch an- und aufregender als im ersten unschuldigen Moment.
Frank Sawatzki über die Krautrock-Band Faust. Die ersten Alben sind jetzt als 7-LP-Box wieder veröffentlicht worden. Und das war das Corso Musikmagazin für heute. Alle Infos und vieles zum Anhören gibt's bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de/Corso. Und hier noch Musik von Faust. Mein absolutes Lieblingslied der Band, It's a Rainy Day, Sunshine Baby von 1972. Das Corso-Team und Sascha Zien wünschen einen schönen Samstagnachmittag.